der belastbarste Wert in der ganzen Longevity, in der Langlebigkeitsszene.
Dadurch, dass es unglaublich große Vergleichsdatensätze gibt, können wir sogar vorhersagen, wenn du nichts machst, wie sich denn dann deine Lebensqualität auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre entwickeln wird und wie die sich immer weiter einschränken wird.
Man braucht nicht viel Sport machen, er sollte klug sein. Ich habe gelesen, dass man ungefähr ab einem Wert von 15 die Alltagsaufgaben, wie eben Treppensteigen, Einkaufstüten tragen, schon gar nicht mehr erledigen kann. Also nicht mehr so, dass man Pausen zwischendurch braucht. Ist das so?
Wenn ich aber dann im Alter irgendwie nochmal Lebensqualität haben will und in den Bergen ein bisschen wandern will und sobald es dann ein bisschen hügeliger wird, komme ich ab einem Wert von 25 und weniger nicht mehr oben an.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Lutz Graumann ist ein weltweit anerkannter Sport- und Ernährungsmediziner mit Sitz in Rosenheim. Er hat an der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg promoviert. Seit 2005 führt Dr. Graumann diagnostische Screening- und Leistungssteigerungsprogramme auf der ganzen Welt durch. Zu seinen Klienten gehören olympische Athleten, NATO-Streitkräfte und Fortune 500 Unternehmer. Dr. Graumann ist bekannt für seinen innovativen Ansatz in der Leistungsmedizin, bei dem er modernste Technologien mit traditionellen Behandlungen kombiniert, um die Gesundheit und Leistung seiner Kunden zu optimieren. Er ist Autor und Co-Autor mehrerer Bücher. Für seine Arbeit hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Preis als Arzt des Jahres vom Runner's World Magazine. Heute sprechen wir über eines seiner Spezialgebiete, nämlich die VO2 Max, ein Messwert mit enormer Aussagekraft bezüglich Fitness, Gesundheit und der Langlebigkeit. Lieber Lutz, ich freue mich sehr auf dieses Interview, auch aus persönlichen Gründen, weil ich im August 2024 selber eine einmonatige VO2 Max Challenge mit vorher-nachher leistungsdiagnostisch gemacht habe. Und für mich war es die interessanteste Challenge tatsächlich des ganzen letzten Jahres. Warum? Weil VO2 Max so ein unfassbar aussagekräftiger Wert in Bezug zur Gesundheit, zur Fitness und vor allem zur Langlebigkeit ist. Schön, dass du da bist.
Hi Patrick, grüß dich.
Magst du einmal den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was ist denn die VO2 Max und warum ist die so wahnsinnig wichtig in Bezug zur Gesundheit?
Also die VO2 Max ist mehr oder weniger das aktuelle TÜV-Zertifikat zu deinem PS-starken Herzmotors. Mhm. Dass man so überlegt, wie viel ist denn dein Körper gerade in der Lage, Arbeit zu produzieren? Wie nachhaltig ist das? Und dadurch, dass es unglaublich große Vergleichsdatensätze gibt, können wir sogar vorhersagen, wenn du nichts machst, wie sich denn dann deine Lebensqualität auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre entwickeln wird und wie die sich immer weiter einschränken wird. Und daher ist die VO2 Max ein wunderbarer, augenöffnender Biomarker, den wir gerne hernehmen, um Menschen auch so ein bisschen in den Spiegel vorzuhalten und auch in die Zukunft zu weisen.
Wir kommen gleich noch auf die Möglichkeiten, wie man den eben auch bestimmen lassen kann. Da gibt es ja die super einfachen Möglichkeiten und die sehr, sehr genauen Möglichkeiten. Mhm. Du hast gerade eben gesagt, ja, man kann eben auch erkennen, die Form von Inaktivität. Magst du da mal ein bisschen tiefer einsteigen? Also gerade zum Beispiel, wo liegt denn ein Wert bei einem wie mir 50-Jährigen, wenn der sein ganzes Leben lang relativ wenig oder gar keinen Sport gemacht hat? Und wie baut der ab? Und die zweite Frage gleich, gerade dann, wenn man krank ist und vielleicht liegen muss, wie schnell sich der VO2 Max dann abbauen kann?
Ja, also wir versuchen ja in Zukunft die Medizin wieder in die Kinderheilkunde mit zu integrieren. Denn bei der Kinderheilkunde gibt es von Anfang an einen Vergleich von allen, die ähnlich alt sind und das gleiche Geschlecht haben. Und es wird in Perzentilen ausgedrückt. Und da gibt es halt so einfach den Mittelwert. Wo ist denn der normale Mensch, das normale Kind und wie entwickelt er sich dann immer weiter? Und diese Perzentilen sind leider in der Erwachsenenmedizin irgendwie verloren gegangen, obwohl wir eigentlich dafür sogar ganz gute Datenbanken haben, um das auch wieder mit aufzunehmen. Und für die VO2 Max gibt es tatsächlich auch diese Vergleichsmöglichkeit. Wenn man sich diese Zahl erstmal anschaut, VO2 Max hat ja eine Einheit und das sind Milliliter pro Kilogramm und Minute. Und das heißt also, hier wird schon auch mal dieser Wert relativiert, heruntergebrochen auf den Körpergewicht. Das heißt, wenn man ein bisschen fitter ist, wird da auch schon mit einberechnet, ob ich denn jetzt sehr viel Masse mit mir rumtrage oder halt nicht. Denn ich muss ja diese Masse auch irgendwann dann im Alter auch noch in den dritten oder vierten Stock hochbewegen oder runterbewegen, wenn ich mir die Socken anziehen will. Und die Mittelwerte so der normalen Bevölkerung, die nicht wirklich viel Sport macht, die geht dann relativ stark runter. Wenn man so einen 25-jährigen Mann anschaut, dann ist der auch, wenn er nicht viel Sport macht, dann hat er irgendwie einen VO2-Max-Wert von 40. Und der geht dann nach und nach, so ab dem 30. Lebensjahr, dann beginnt so der körperliche Verfall und dann geht er jedes Jahr ein kleines Stück runter. Und mit 45 ist er dann noch so irgendwie bei knapp 35 und dann geht er runter auf 30 und mit 50 sind dann die allermeisten deutlich unter 30 und das reicht dann irgendwann nicht mehr, um viel Spaß beim Wandern zu haben, weil wir einfach relativ schnell aus der Puste kommen und irgendwann gehen dann die Lichter aus. Es gibt aber natürlich auch sehr starke Schwankungen in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt ja viele, die irgendwie ausdauerstark sind. Und da kann so ein 25-jähriger Mensch auch schon mal, die fit sind und die vielleicht noch im Verein Sport gemacht haben und Triathleten sind oder sowas, die haben dann im jungen Alter auch gerne mal so zwischen 50 und 60. Und dann baut das aber auch ab. Und wie war denn dein Startpunkt, Patrick?
Der Startpunkt bei mir war bei 52,7. Das war das erste Mal in der Sportuni Freiburg, wo ich das gemacht habe. Und nach einem Monat ist jetzt nicht signifikant angestiegen, war es bei 54,2, wenn ich mich richtig erinnere.
Und mit was gemessen?
Das war mit der Spirometrie auf dem Fahrrad.
Auf dem Fahrrad,
ja. Genau, weil ich eben eine Challenge rangebaut habe, dass ich mit meinem Heimfahrradgerät eben dann fleißig trainiert habe. Grundlange Ausdauer, dann die norwegische Methode habe ich angewendet. Bring mich auch dann gleich zur nächsten Frage, weil ich eben auch natürlich dich als Experten fragen möchte. Wie kann man mit minimalem Zeitaufwand den bestmöglichen Nutzen rausholen für einen Nicht-Trainierten und für einen Trainierten? Das wäre gleich die nächste Frage. Aber eine hätte ich noch sehr, sehr gerne beantwortet. Gerade dann, wenn man eben bettlägerig ist, dann wird es ja richtig, richtig kritisch, weil im Alltag bewegen wir uns, gehen einkaufen, laufen ein paar Schritte vielleicht mit dem Hund um den Block. Aber wenn man im Bett liegt, im Krankenhaus und dann eben mal eins, zwei, vielleicht sogar drei Wochen da liegt, wird auch der VO2-Max-Wert dann sehr, sehr stark und schnell abgebaut? Oder ist es ein Wert, der sich immer langsam abbaut, aber kontinuierlich?
Also der ist zum Glück ist der stabiler, als wir uns das so denken.
Als die Muskulatur zum Beispiel.
Genau. Ja. Also das geht jetzt nicht so schnell verloren. Das ist ja mal so die Angst der Triathleten. Ne? Die sind ja so Tunnelsportler und die haben ja Angst davor, Urlaub zu machen, dann wenn sie irgendwie mal 14 Tage nicht trainieren, dass dann sofort einfach die Grundlagenausdauer, wo halt ja auch dieser VO2 Max als repräsentativer Wert hergenommen werden kann, dass der dann sofort irgendwie die Grätsche macht. Und das ist es halt nicht so. Mhm. Wenn ich wirklich absolut bettlägerig bin, dann verliere ich so in 2-3 Wochen, verliere ich dann so 5% ungefähr.
Ah ja, okay. Also 5% im Vergleich zur Muskulatur ist das Verhältnis.
Im Vergleich zur Muskulatur, genau, ist es wirklich einfach. Und die Triathleten liegen ja nicht doof im Bett rum, sondern die machen einfach ja Urlaub und quälen sich dann ja meistens trotzdem. Ja. Das ist also die Angst davor, dass mangelndes Training sofort diese Leistungsfähigkeit einschränkt, die ist tatsächlich nicht begründet. Mhm. Wenn man aber wirklich schlimmere Verletzungen hat, wo man dann irgendwie so ein Vierteljahr mal in der Regeneration ist, dann haben wir schon meistens so 10% Einbußen. Aber halt die gute Nachricht ist, es ist ja alles wieder aufholbar. Oben raus wird es natürlich immer schwieriger. Das hast du ja bei dir gesehen, dass wenn man schon mit über 50 startet als Startpunkt, dann ist es natürlich als über 27-Jähriger, so wie du, ist es dann ja schwierig, dann noch diesen Trainingserfolg hinzukriegen. Und dann muss man dann schon relativ tief in die Trickkiste greifen und dann wird es aufwendiger und auch teurer, um dann wirklich diese Anpassungseffekte in kürzerer Zeit dann zu erzielen.
Auf diese Tricks, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Für meine persönliche Bereicherung, da bin ich mal sehr gespannt. Dann möchte ich noch über einen Wert sprechen, bevor wir in das optimale Training einsteigen. Denn ich habe gelesen, dass man ungefähr ab einem Wert von 15 die Alltagsaufgaben, wie eben Treppensteigen, Einkaufstüten tragen, schon gar nicht mehr erledigen kann. Also nicht mehr so, dass man Pausen zwischendurch braucht. Ist das so?
Ja, also das fängt ja schon früher an, schlimm zu werden. Ne? Das heißt,
es tut vorher schon keinen Spaß.
Ja. Genau. Also es geht ja schon so los, dass wenn ich jemals irgendwie in der Midlife-Crisis den Marathon irgendwie in 6 Stunden bewältigen will, dann muss ich mit einem V2 Max von 35 starten. Sonst ist es eher unrealistisch, dass das klappt. Wenn ich aber dann im Alter irgendwie nochmal Lebensqualität haben will und in den Bergen ein bisschen wandern will und sobald es dann ein bisschen hügeliger wird, komme ich ab einem Wert von 25 und weniger nicht mehr oben an. Oh. Und dann, je weiter das runtergeht, komme ich halt einfach nicht mehr in den zweiten oder dritten Stock. Und das ist so, wie du sagst, das ist tatsächlich, muss man gegensteuern. Das Spannende ist, dass es ja wirklich Menschen gibt, die auch im höheren Alter das noch wahnsinnig gut verteidigt haben, diese Leistungsfähigkeit. Bei uns war es ganz, ganz spannend. Wir wurden ja gefeatured mit unserem Zentrum bei der ARD. Da gab es so eine Doku über Longevity und da haben wir halt Menschen vermessen aus verschiedenen Altersklassen. Und danach hat dann bei uns das Telefon geklingelt und es hat sich ein 84-jähriger Mann gemeldet. Der fand das spannend, der hat das im Fernsehen gesehen, der würde das auch gerne mal machen. Und der hat dann schon am Telefon gesteckt, dass er jedes Jahr noch 10.000 Kilometer Rad fährt.
Mit 84?
Ja, und aber er meinte, aber er hält nicht so viel von diesem Sportgetränk, er trinkt lieber irgendwie ein Bier oben, wenn er mit dem Mountainbike fährt oder trinkt dann auch manchmal, wenn es sein muss, auch ein alkoholfreies Bier. Und dann haben wir gesagt, okay, auf den freuen wir uns. Mhm. Und der Typ kam an und hatte einfach einen Körperfettanteil von nur 18%, was ja die allermeisten 35-Jährigen schon nicht mehr haben.
Ja.
Und hatte dann noch eine VO2 Max von 37,6. Und es gibt in seiner Altersklasse gibt es gar keine Vergleichstabellen mehr, weil es gar nicht mehr so viele lebende 84-Jährige gibt, die sich halt quälen. Und der ist tatsächlich, wenn man sich das anschaut, ist der eigentlich ab dem Altersband 65 plus, ist der bei den Top 3% noch dabei. Mhm. Also das heißt, der steckt tatsächlich 97% der über 60-Jährigen einfach locker in die Tasche mit dem, was er tut.
Und wenn ich noch mal ganz kurz erinnern darf, du hast vorhin gesagt, der normale 30-Jährige, der keinen Sport macht, hat um die 30. Das heißt, der hat als 84-Jähriger mehr Power.
Das ist legendär gewesen.
Es ist ja auch so, es geht ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, es geht ja nicht nur um diesen Wert. Es geht ja darum, dass dieser Wert die gesamte Gesundheit des Körpers praktisch feedbackt. Ja. Und das ist etwas, was man unbedingt verstehen sollte. Deswegen ist es auch aktuell zumindest der belastbarste Wert in der ganzen Longevity, in der Langlebigkeitsszene. Und dass man den einmal herausfindet, das wäre super. Das ist dann aber die übernächste Frage. Das heißt, wie kann man den messen? Oder nee, machen wir die vielleicht zuerst. Ich glaube, das macht Sinn. Wie kriegt man als jemand, der zum ersten Mal mit diesem Thema konfrontiert ist, einen belastbaren Wert raus? Es gibt ja verschiedene Stufen, von einfach und günstig bis sehr genau und teuer.
Also wenn ich kein Geld ausgeben möchte für Wearables, würde ich tatsächlich Menschen empfehlen, mach mal den Cooper-Test. Das ist so, das haben alle in der Schule schon gehasst, der 12-Minuten-Lauf. Ich suche mir irgendwo eine Laufbahn beim Sportverein. Es geht aber auch, wenn ich ein Smartphone habe mit einem GPS-Tracking, kann ich tatsächlich irgendeine dieser Trainings-App, die umsonst sind, starten. Und ich laufe einfach mal 12 Minuten und schaue, wie weit ich komme.
Und also ganz wichtig für die, es zum ersten Mal hören, da würde ich auch eine Strecke wählen, wo man nicht unterwegs an der Ampel anhalten muss, weil du sollst ja in Bewegung bleiben. Das Ziel ist, in diese 3000 Meter, ne Quatsch, diese 12 Minuten so viele Meter wie nur irgendwie möglich zu schaffen. Mit dem Tipp, nicht gleich maximal durchzusprinten. Man sollte vielleicht den Test einmal antesten, wie sich das anfühlt, und dann der zweite Test, der zählt. Sonst verhaspelt man sich am Anfang.
Genau. Und für die Menschen, für die Laufen unvorstellbar ist, gibt es die die abgespeckte Variante, das ist der sogenannte 6-Minuten-Gehtest, wo ich wieder genau das Gleiche brauche. Ich brauche einfach eine Strecke, wo ich nicht von irgendwelchen Verkehrsteilnehmern gestört werde oder wo ich einfach genau mein Ding machen kann und ich relativ metergenau dann das auch zum Schluss bestimmen kann, wie weit bin ich denn gekommen.
Und, also ein reiner G-Test.
Ein reiner G-Test, genau. Und da gibt es einfach riesen Vergleichswertetabellen dazu, wo dann hochgerechnet wird, was entspricht denn das dann in diesem VO2-Max-Wert. Und da brauchen wir keine Sauerstoffmaske dazu, da brauchen wir kein hohes Laborequipment dazu. Und die Werte sind tatsächlich relativ aussagekräftig.
Plus, minus Prozent aus deiner Erfahrung?
Also ich würde mal sagen, das sind so 2-3%, schwankt das natürlich, weil auch, das wissen ja die allermeisten immer nicht, dass dieses Laborequipment, was wir haben, das rechnet natürlich auch die Leistung mit ein, die auf dem Laufband, auf dem Fahrrad mit erbracht wird. Und das sind dann sehr aufwendige Algorithmen, aber es gibt nicht die 100% genaueste Methode überhaupt, sondern es ist alles auch so ein bisschen tagesformschwankend. Und oftmals ist die Tagesformschwankung des Probanden größer als der Messfehler des Systems. Also daher kann man sich da auch entspannt zurücklehnen. Und es geht auch nicht um irgendwie 1 oder 2 oder 3 Punkte, die dann da einem abgezogen werden oder zugegeben werden, sondern es geht ja darum, erstmal so eine Einordnung, wo stehe ich denn im Vergleich zu allen anderen in meinem Altersband.
Auch mit der guten Nachricht, wenn man eben einen niedrigen Wert mitbringt, damit anfängt und das als Ausgangspunkt nimmt, dann ist die Entwicklung mit einem moderaten Sportprogramm ziemlich gewaltig, also gerade in der ersten Zeit. Anders als wie ich das damals gemacht habe. Ich denke mal, ich weiß es nicht, knapp 53 war schon ein ziemlich hoher Ausgangswert für mich als 50-Jähriger. Und von da aus nochmal einen großen Sprung zu machen, da hätte ich wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Trainingsaufwand gebraucht. Oder diese Tricks, die du mir nachher bestimmt noch verrätst. Ja. Okay, das wäre das Einfachste. Also Cooper-Test mit C geschrieben, wer das gerne mal googeln möchte. Oder ich mache das einfach so, ich werde in die Shownotes und in die Videobeschreibung einfach einen entsprechenden Link reinsetzen für den Cooper-Test, wie der gemacht wird, und auch für den 6-Minuten-G-Test. Dann kann man direkt draufklicken und ist eben direkt drin. Genau. Das wäre jetzt die einfachste Möglichkeit. Der nächste Schritt wären wahrscheinlich eben diese Smartwatches, diese Gadgets.
Genau, Wearables, also die smarten Uhren von den ganzen gängigen, namhaften Herstellern, die können das alle mittlerweile. Die Apple Watch hat es drin, alle Android-Geräte haben das mittlerweile drin, aber auch diese kleinen Ring-Devices wie diesen Oura-Ring, der macht das zum Beispiel über diesen 6-Minuten-G-Test. Ist mittlerweile, haben die Finnen auch verstanden, dass das irgendwie ein wichtiger Indikator ist, zusätzlich zu den ganzen Herz- und Schlafdaten. Und die machen das halt niederschwellig über diesen G-Test, den man über die App dann vom Gerät steuern kann. Also das ist sehr einfach und niederschwellig und gut gemacht. Und wir haben am Anfang haben wir immer so ein bisschen geschmunzelt über diese smarten Uhren, aber seit der Phoenix-Serie von Garmin ist das so genau geworden, dass wir geschockt waren, dass wir eigentlich den Menschen sagen, mach lieber ab und zu mal Tempoläufe bei dir in deiner präferierten Disziplin mit deinem Gerät, mit deinen Schuhen, in deiner Umgebung. Und dann kriegst du wahrscheinlich bessere Zahlen raus als wir in unserer Labordiagnostik.
Ja, weil man eben dann auch diese Läufe summiert. Und dann haben wir immer so eine Art Durchschnittswert. Und im Labor ist man im Labor, ist aufgeregt, hat vielleicht einen höheren Puls oder hat eben eine andere Tagesform. Also ich bin auch, ich habe die Garmin und ich habe keinen Kontakt zu Garmin, das ist keine Werbung, aber ich war wirklich erstaunt und das sieht man auch in dem Auswertungsvideo meiner Challenge, wie wahnsinnig dicht dran die Garmin-Uhr an dieser verhältnismäßig teuren Messung war, muss man ganz klar sagen, war ich selber sehr überrascht.
Wahrscheinlich um eins hat es gewandelt, genau. Ne? Das sind also keine 5% Messfehler.
Nee, das war ein Punkt nach unten, glaube ich, oder ich glaube es war sogar, es macht halt eben keine Kommas, aber das ist ja auch völlig unwichtig. Ja? Also sehr, sehr spannend. Es gibt aber eben auch die Labormessung und möglicherweise gibt es doch ein paar Features bei der Labormessung, die eben durchaus interessanter sind als nur mit diesen Gadgets. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da könnte es dann Sinn machen? Laktatschwelle zum Beispiel und solche Geschichten.
Genau, also es macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich bereit bin, danach nach Pulszonen zu trainieren. Und das ist auch immer die Frage, die wir unseren Patienten mittlerweile stellen. Bin ich denn wirklich motiviert, danach irgendwie einen strukturierten Trainingsplan zu verfolgen oder will ich einfach nur eine Einschätzung haben, wo ich gerade stehe? Und für diese Einschätzung, wo ich gerade stehe, muss ich mich mittlerweile gar nicht mehr quälen, sondern es gibt jetzt Seit einem Jahr haben wir ein System aus Dänemark im Einsatz, was ziemlich lustig ist, weil die über einen Erdbebensensor eine Aussagekraft treffen über die VO2 Max. Das ist ein kleiner Kasten, den klebt man auf das Brustbein.
Ja.
Und über die Erschütterung des Herzschlags auf dem Brustkorb können die berechnen, und das ist auch ziemlich genau, wie denn diese Leistungskraft des Herzens ist. Und das machen wir mittlerweile bei den Menschen, die halt sagen, sie wollen erstmal nur so eine grobe Erstbestimmung haben, wo stehe ich denn noch mit meinem VO2 Max-Wert? Und bevor ich mich da irgendwie 20 Minuten auf dem Laufband quäle und dafür dann auch noch 200 Euro zahle. Und da ist diese andere Messung deutlich weniger invasiv und ist halt einfach schnell gemacht.
Macht man die dann in Ruhe oder auch unter leichter
Belastung? Nee, in Ruhe.
Da liegt einfach gerade dieser Erdbebensensor drauf und.
Genau, einfach hinlegen auf den Rücken, 3 Minuten liegen, dass erstmal der Ruhepuls auch entsteht, dass wir also einen niedrigen Puls haben. Und dann wird einfach über diese Erschütterung, die im Brustkorb entsteht durch den Herzschlag, dann bestimmt, wie die VO2 Max ist. Das finde ich so schräg, dass ich am Anfang gedacht habe, das kann nur totaler Quatsch sein. Und dann war ich überrascht, wie genau das Tool ist. Und ich wäre gerne dabei gewesen, als dieser Wissenschaftler dem Kardiologen in Dänemark gesagt hat, du, ich habe da mal eine Idee. Wie viel Aquavit müssen die getrunken haben, um überhaupt da das Gehör zu bekommen? Dass jemand mit dem Erdbebensensor sagt, so, ich kann mit meinem Erdbebensensor dein Herz vermessen. Das ist schon eine ziemlich lustige Idee gewesen. Ja.
Krass. Ja. Und ihr bietet sowas bei dir in der Praxis an, richtig?
Genau.
Okay, in Rosenheim. Also wer aus dem Großraum kommt, da könnt ihr mal vorbeigucken und eben genau so einen Test mal machen. Finde ich sehr interessant. Ja. Also habe ich auch noch nie gehört. Vielen Dank. Auch wieder mal was ganz Neues für mich, weil ich glaube, das ist noch nicht wirklich verbreitet in den Praxen.
Ja, aber es kommt. Ne? Also das Thema Longevity wird ja immer größer. Wir lachen uns ja tot. Wir machen seit 20 Jahren das Gleiche und nennen es jetzt zum dritten Mal anders.
Ja.
Früher war es Sportmedizin, dann hieß es mal, machen wir Prävention, dann machen wir Performance-Medizin, jetzt machen wir Longevity. Und ja, jetzt hat es einen anderen Namen. Und wir kriegen immer noch eigentlich die Leute, die es nicht brauchen.
Ja, das ist leider genau der Punkt. Und das bringt mich zurück zu einer Frage, die mit der von vorher zu tun hat, nämlich, das ist genau der Punkt. Die Leute sollten eigentlich alle wissen, wie über ein großes Blutbild, sage ich einmal, wenn am besten jeder Arzt so einen Erdbebensensor hätte, leg dich mal hin. Wie lange dauert so eine Messung?
Eine Minute.
Krass, eine Minute, leg dich mal hin und dann legt man das Ding drauf und dann weiß man, wie fit oder unfit man ist. Und genau. Das könnte ja durchaus einige Menschen motivieren, wenn sie da 25 stehen haben und die wissen, okay, ab 20 abwärts wird es richtig, richtig eng. Aber leider, ich meine, das ist alles immer nur Wunschdenken. Man bietet eben solche Dienstleistungen an, die kosten Geld und viele Menschen sind schlichtweg nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist traurig, aber genau deswegen versuche ich ja zumindest in meinem Kanal Menschen zu sensibilisieren, die vielleicht zum ersten Mal etwas von diesem VO2 Max hören und sagen, oh, das ist ja interessant, könnte ich ja mal machen. Ja. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Gerne.
Wollen wir mal drüber sprechen, wie man die VO2 Max steigern kann und vielleicht eben auch hier unterteilen in völlig unsportliche? Vielleicht gibt es da einen Unterschied zu schon ganz gut Trainierten und zu Leistungsathleten. Und ich vermute mal, ich bin irgendwo zwischen der Mitte und einem Leistungsathlet. Ich bin kein Ausdauerleistungsathlet. Aber ich denke mal, wenn man da vielleicht unterschiedlich rangehen könnte, oder du sagst, nee, ist für alle das Gleiche, dann bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Nee, also es ist natürlich, die Anzahl der Trainingsreize spielt natürlich eine Rolle. Wenn ich nicht fit bin oder mit einem niedrigen Niveau starte, kann ich gar nicht so viel strukturierte Trainingsreize in die Woche integrieren. Weil am Anfang braucht so ein Körper einfach viel, viel Zeit, um sich anzupassen und wieder zu erholen. Denn es muss ja Muskulatur gebaut werden, Bindegewebe muss gekräftigt werden, die Knochensehnenbänder müssen gekräftigt werden. Denn sonst ist man relativ schnell in der Überforderung, Überlastung und dann in der Verletzung. Und dafür müssen wir jedes Jahr aufs Neue warnen, wenn die Menschen sich als Neujahrsvorsatz vorgenommen haben, so ich will jetzt irgendwie einen Marathon laufen. Und wir müssen ja auch immer einbremsen, je nachdem, in welche Region die wohnen. Wenn man als Neujahrsvorsatz hat, ich will einen Marathon laufen, ist der erste realistische Marathon Berlin im September. Alle anderen, die vorher sind im Marathonkalender, die sind nicht realistisch, weil einfach, wenn ich nicht fit starte in dieses Projekt, dann bin ich entweder überfordert oder ich verletze mich, weil Knochensehnenbänder einfach im Alter zwischen 6 und 9 Monaten brauchen, um sich anzupassen an die erhöhte Belastungssituation. Herz-Kreislauf und Lunge reagiert viel, viel schneller. Die sind nach 6, 8, 12 Wochen auf das neue Belastungsniveau angepasst. Aber Muskel, Sehnen, Bänder, Knochen, die sind leider sehr, sehr langsam in der Reparatur, weil das kollagene Bindegewebe einfach langsamer sich regeneriert als die Eiweißbiosynthese der Muskulatur. Und das ist ein bisschen der Nachteil.
Und wenn man sich dann nur aufs Training konzentriert und vielleicht die nicht so gesunde Ernährung noch nebenher hat, die
Eiweißarme ist. Mit wenig Schlaf auskommen will, genau. Also das heißt, das ist einfach, das Trainingsziel muss auch mit integriert werden mit dem Schlafpensum. Weil wenn ich weniger als 6 Stunden schlafe pro Nacht, dann brauche ich auch gar keinen Neujahrsvorsatz schaffen für Sportziele, weil es einfach dann nicht funktionieren wird.
Also dann wäre das der Neujahrsvorsatz.
Genau, wäre also erstmal das Schlafdefizit abzubauen und dann funktioniert auch die Trainingsanpassung, ohne dass es nach hinten losgeht.
Wie sieht denn so ein Training aus, wenn man jetzt nicht unbedingt dieses stark ambitionierte Ziel eines Marathons hat? Einfach, ich möchte gerne im nächsten Jahre, sage ich mal, meine VO2 Max zumindest halten oder eben ganz langsam, aber kontinuierlich aufbauen. Wie sieht sowas aus?
Also erstmal Erhöhung der Alltagsaktivität, dass man sagt, so ich mache verhandelbare, nicht verhandelbare Ziele mit mir. Dass also ich versuche natürlich mehr im Alltag mich gehend vorzubewegen und dann mache ich ein Training pro Woche, was die Grundlagen anspricht. Also ich versuche so zu bewegen, dass ich auf jeden Fall mich immer unterhalten kann, locker, ohne außer Atem zu kommen. Und mache da auch so ein bisschen Laufschule oder halt, wenn ich Fahrrad fahren will, bringe ich mir so ein bisschen Fahrradtechnik bei, Sitzposition, dass einfach diese Bewegung, die das Gehirn ja automatisiert abspulen muss, dass da ein Feinschliff dahinter kommt. Wir sehen nämlich ganz viele, die immer noch mit unlustigen Laufstilen oder komischen Fahrradpositionen und eiernden Knien ganz viel Energie verlieren und auch viele, viele Scherkräfte aufbauen, wo dann Entzündungen daraus resultieren können. Und dass wir also erstmal auch den Menschen beibringen, beweg dich besser, bevor du dich mehr oder intensiver bewegst. Und dann, wenn wir dieses Grundlagenprogramm angesprochen haben, dann geht es danach natürlich in die Anpassung des Herz-Kreislauf- und Gefäßsystems, dass wir außer Atem kommen wollen, den Puls, den Blutdruck, die Atmung schön nach oben schrauben wollen. Und das kann man so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde machen, immer wieder in so einem Wechselspiel knapp außer Atem kommen, dann wieder ein bisschen langsamer werden und dann wieder ein bisschen schneller werden. Und das entwickelt so ein bisschen auch die Stoffwechselsysteme im Körper. Und das Wichtigste meines Erachtens ist ein intensives Programm, wo ich wenig Zeit investiere, aber bis an die Schmerzgrenze gehe, das sogenannte HIIT-Training. Und das ist das, wo ich mich wahrscheinlich unterscheide von dem derzeit sehr, sehr populären Peter Attia, der in seinem Buch Outlive gerade in diesem Fachpublikum auch viel, viel Gutes bewirkt hat. Aber der redet halt immer nur von seinem Zone-2-Training, dass man dieses in dieser noch bewältigbaren Belastungssituation dann gerne ein bisschen Gewichte noch mit dazu nehmen kann oder mit Rucksack langsam joggen sich fortbewegen kann. Ja, das funktioniert, aber die Trainingspläne, die ich bis jetzt gemacht habe, die besser gelaufen sind, hatten alle eigentlich immer ein Training in der Woche mit einem hochintensiven Intervall. Und das startet bei den nicht so fitten Menschen mit 4x15 Sekunden und steigert sich dann langsam über diesen Trainingszyklus, dass ich dann von 4x30 Sekunden bis dann hin zu, was alle Läufer hassen, nämlich 300, 400 Meter Sprints. Das sind dann so diese Minutenläufe, die wirklich nicht schön sind, die immer an der Kotzgrenze sind. Aber dann natürlich auch hinten raus genau dieses Quäntchen bewegen, was es einfach besser macht.
Darf ich ganz kurz diese 4x15, das ist ja die Belastung. Und wie viel Pause sollte man dann bis zum nächsten Intervall machen?
Also ich würde immer 2 bis 3 Minuten Pause machen zwischendrin, dass der Puls wieder deutlich runterkommen kann, dass ich überhaupt wieder ein gutes Belastungsintervall ansteuern kann. Wenn man das mit Herzfrequenz noch unterstützen will, machen wir vorher einmal einen Belastungstest, wo wir die maximale Herzfrequenz noch eruieren. Denn diese ganzen Faustformeln mit 220 minus Lebensalter, die sind totaler Quatsch. Ich habe mich jetzt letzte Woche gerade mal wieder in so einem Intervalltraining richtig gequält und gegen die Wand gefahren und mein 53-jähriges Herz schlägt immer noch mit über 180 in den Spitzenintervallen und dann würde ich, wenn ich mich steuern würde mit 220 minus Lebensalter, würde ich mich deutlich unterfordern. Mhm. Und da muss man einfach mal rausfinden, was geht denn noch mit der Pumpe? Und dann würden wir erst den nächsten Sprint wieder machen, wenn wir unter 70% des maximalen Pulses wieder angekommen sind. Aber
also gar nicht bestimmte Zeit, sondern eben dann genau. Der Puls ist praktisch dann die Maßeinheit.
Genau. Mhm. Genau. Wir wollen immer so, das ist neben der VO2 Max, ist ehrlich gesagt, für mich ist als Fitnessindikator bei VO2 Max gibt es so eine trügerische Sicherheit, wie, wenn jemand sich richtig gut quälen kann. Es gibt Menschen, die sind auf dem Fahrrad und die können sich wahnsinnig gut quälen und kriegen dann einen fälschlich hohen VO2 Max. Mhm. Die können wir dann aber rausfiltern, weil deren Puls geht nicht runter. Und für mich ist genauso wichtig wie dieser VO2 Max-Wert die Erholungsrate des Pulses. Es gibt die sogenannte Pulserholungskurve. Und ein fitter Mensch schafft es innerhalb von 2 Minuten nach einer submaximalen Belastung, den Puls um 60 Schläge runterzubringen. Mhm. 30 Schläge in der ersten Minute und dann sollte das nochmal auch 30 Minuten in der zweiten Minute, 30 Schläge in der zweiten Minute stattfinden. Und wenn man das nicht hat, dann ist man auch nicht richtig fit. Da kann man super hohe, genau, hat man super hohe VO2 Max-Werte, weil man sich super quälen kann. Und das sieht man dann ja auch, wenn wir am Ende so einen Laktatwert noch nehmen. Gibt es Menschen, die hören auf mit einem Laktatwert von 10, 11, 12 und dann gibt es Menschen, die steigen vom Rad und haben einen Laktatwert von 17, 18, 19. Das sind alles Menschen, die haben das früher mal gelernt, sich zu quälen. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass wenn denn der Messwert höher ist, dass die fitter sind als die anderen, die vorher abgebrochen haben. Sondern dann nehmen wir als zweites Gütekriterium diesen Erholungspuls noch mit dazu.
Also da sieht man, dass die persönliche Pulsobergrenze durchaus sehr wichtig ist, um das Training auch richtig zu steuern. Und deswegen ist auch meine Empfehlung, das einmal unter kontrollierten Bedingungen zu machen. Weil sowas als jemand, der frisch anfängt, würde ich ganz klar davon abraten, kann gefährlich werden, muss nicht, kann. Und wenn man es aber eben unter kontrollierten, beobachteten Bedingungen macht, dann hat man einmal den optimalen Ausgangswert. Auch selbst wenn der tagesabhängig um ein paar Schläge plus minus schwankt, das macht dann nichts mehr aus. Und dann nutzt man nämlich auch die Zeit optimal aus, die man dann ins Training investiert. Man kann das sagen, nee, das Geld spare ich mir, nee, die Reise zum Herr Dr. Graumann spare ich mir. Ich mache das einfach mal so nach gut Gefühl. Ja. Kann schief gehen. Also einmal richtig und dann hat man eben auch, dann kriegt man noch einen Trainingsplan mit, so habe ich das zumindest dann verstanden bei dir in der Praxis und kann dann optimal mit seiner zur Verfügung stehenden Zeit umgehen.
Ja, aber die meisten machen es nicht. Also muss man leider auch sagen, dass wir haben das schon simplifiziert und wir machen nicht 5 Zonen, so wie es in der sportwissenschaftlichen Literatur gang und gäbe ist, sondern wir machen drei Zonen, einmal das Grundlagentraining, dann die Entwicklungsbereich rund um die anaerobe Schwelle und dann halt diesen hochintensiven Belastungsteil. Aber wenn wir ehrlich sind, von den Messungen, die wir im Jahr so machen vielleicht ein Viertel, nehmen das richtig ernst mit den Trainingsplänen. Und 75 wollen es einfach mal gemacht haben, was total fein ist. Aber man braucht nicht unbedingt diese Pulskurven, sondern wenn man danach weiß, ich nehme mir einmal die Zeit und mache ein Grundlagentraining, das kann so lange sein, wie ich gerade Zeit habe, die da investieren kann, dann einen kürzeren Bereich rund um die anaerobe Schwelle und dann einmal die Woche diesen hochintensiven Belastungsteil. Und je fitter ich werde, desto mehr von diesen Trainings kann ich dann über die Woche verteilt integrieren. Mhm. Und dann würde ich auch immer mal, was dann so die Tipps und Tricks sind für dich, wenn du Fahrradfahrer bist, würde ich einfach auch mal andere Belastungsformen machen, dass man auch mal die Arme mit dazu nimmt, dass man irgendwie was Ruderndes macht. Oder mein Lieblingsgerät ist eigentlich dieses Assault Bike, wo man...
Man nennt es auch Arschloch Bike. Vielleicht kennst du auch diesen Begriff, weil das so ekelhaft ist.
Ja, aber es ist einfach super effektiv. Also es gibt ja wenig Geräte, wo man so schnell den Puls richtig an die Decke schießen kann und wo man danach so platt ist, subjektiv. Und weil das ist ja das Problem, dass beim Fahrradfahren weniger Muskulatur arbeitet als beim Laufen und auch ein bisschen weniger arbeitet als beim Rudern. Und deshalb würde ich den Fahrradfahrern immer empfehlen, auch nochmal eine andere Belastungsform mit zu integrieren, wenn ich meinen VO2-Max-Wert nach oben schießen will.
Also diese Assault-Bikes oder Echo-Bikes, so eins habe ich zu Hause, ja, die sind auch jetzt nicht so sehr für die Grundlagen-Ausdauer geeignet. Das macht einfach keinen Spaß.
Ja,
genau. Aber für diese HIIT-Einheiten sind die einfach grenzgenial.
Ja, legendär gut, genau. Ja.
Absolut. Also das Gefühl danach, ist, das kann man auch nicht beschreiben, das muss man selber erlebt haben.
Ja,
ganz
klar.
Hast du
die
schon
Lunge mal so richtig brennt, ja.
Ja, genau, richtig. Ja. Hast du schon mal vom Carol-Bike gehört? Carol-Bike geschrieben.
Ja.
Was hast du da für Eindrücke? Ich frage genau deshalb, weil ich habe mir tatsächlich jetzt dieses Bike einmal bestellt. Ich möchte gerne herausfinden, ob wirklich KI-unterstütztes Training, ob diese großen Versprechungen, die machen, ob das wirklich signifikant sich auswirkt. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, das ist so wie das EMS-Training für die Ausdauer, dass man sagt, ich habe Menschen, die wollen wenig Zeit investieren in diesen Ausdauerbereich, wollen aber trotzdem einen Effekt, einen messbaren Effekt auf die VO2-Max-Leistung haben. Und das ist ja ein niederschwelliges HIIT-Programm, ne? Das heißt, ich habe einen Aufwärmteil, um den Körper erstmal nicht zu verletzen, wenn ich dann richtig Vollgas gebe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die nutzen ja das Rehit-Protokoll mit nur zwei Belastungsteilen a 20 Sekunden und kann man machen, ist für gerade, wenn ich wenig fit bin, ist das super dosiert, weil wir starten ja mit 4 mal 15 Sekunden und die machen jetzt 2 mal 20, das wird am Ende des Tages wird das ähnlich auskommen. Wenn man dann den Widerstand des Fahrrads immer ständig über die KI anpasst, ist das super, weil ich dann immer in meiner Trittfrequenz dann in optimalen Kraftschluss kriege. Muss ich jetzt das Geld dafür investieren?
Das ist
wahrscheinlich
nicht
nein. Genau, muss ich also genau. Muss ich das jetzt investieren? Nein, aber wenn mir das dabei hilft, dann be my guest, also das wird funktionieren. Also bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wenn du nur dieses Programm machst, wenn du startest mit einer VO2 Max von über 50, wird wahrscheinlich dir das nur dabei helfen, das zu halten. Und wir werden wahrscheinlich geschockt sein, wie wenig Trainingsminuten du pro Woche machen musst, um deine VO2 Max zu halten.
Und das ist genau das Ziel, tatsächlich, genau das. Das ist der Anspruch an dieses Gerät. Ich kann auch nicht denken, ich glaube nicht, dass ich um 3, 5 Punkte nach oben steige. Ich versuche das Gleiche auch mit meinem Krafttraining zu machen. Deswegen habe ich jetzt Dezember-Challenge war, mal keinen Sport zu machen. Ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe ein bisschen, aber so wenig wie schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Und es ist erstaunlich, wie wenig Rückgang der Muskulatur tatsächlich. Gut, es war nur ein Monat. Aber viele denken ja genau das, was du vorhin gesagt hast, Triathleten, Urlaub denken, danach ist alles kaputt. Nein, man braucht tatsächlich im Krafttrainingsbereich und, das höre ich jetzt gerade auch von dir nochmal bestätigt, im Ausdauerbereich wenig, aber sinnvolle Impulse, um aufzubauen auf einem niedrigen Niveau oder von einem niedrigen Niveau aus oder auf einem hohen Niveau das zu halten. Und das ist ja eine gute Nachricht. Man braucht nicht viel Sport machen, er sollte klug sein.
Ja, ich war damals geschockt, wie effektiv auch EMS funktioniert, ne? Das heißt, also, wenn du einigermaßen fit bist und dann dein Kraftprogramm einfach wechselst und ich habe 12 Wochen nur EMS-Training gemacht und wollte dann einfach mal sehen, was passiert denn dann mit meinem Körper? Und dann hat sich da ich habe weder an Körperfett zugenommen, noch habe ich irgendwie meine Maximalkraft verloren. Das fand ich schon spannend.
Vielleicht eine ganz kurze Erklärung, EMS, ich weiß es tatsächlich gerade, mir fehlt es gerade,
elektrische Muskelstimulation.
Ja, genau. Das ist also Strom am Körper, muss man mögen, ist nicht für alle was.
Genau, aber es ist
ungefährlich. Ist ungefährlich, aber es ist halt ein anderes Gefühl. Ja.
Anderes Gefühl, aber es ist ja auch eher der Einstieg von Menschen, die eigentlich gar keinen Bock auf Sport haben, weil sie irgendwie immer negative Emotionen haben. Aber wenn ich halt keinen Bock auf Sport habe, aber im Alter doch noch Spaß an meinem Leben haben will, dann muss ich irgendwas tun. Und da ist EMS einfach super geeignet, um halt genau das zu machen. Und da wird das Carol Bike genauso seinen Platz finden.
Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten. Auf Instagram mache ich das dann auf jeden Fall dann intensiv.
Ja, bin ich gespannt.
Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meiner weiter nächsten Frage, denn dieses minimale Aufwand für maximal mögliche Erfolge, das versuche ich gerade auch mit dem sogenannten Tabata-Protokoll im Krafttrainingsbereich. Jetzt in aller Kürze, das ist ja, das ist 20 Sekunden maximale Belastung und 10 Sekunden Pause und das Ganze 8-mal hintereinander, sodass ein Satz, jetzt ohne die letzten 10 Sekunden Pause, 3 Minuten und 50 Sekunden dauert. Und ich mache das momentan mit 5 bis 6 Übungen und habe dann 4 Trainingseinheiten pro Woche. Ich habe dazu auch schon mal ein umfangreiches Video gemacht auf YouTube. Ich habe das gemacht als Vorbereitung zu meinem 50. Geburtstag. Einfach so 6 Wochen mal nach diesem Prinzip trainiert. Und ich habe es vor 2 Jahren schon mal gemacht. Und bei mir ist hängen geblieben, ich trainiere schon über 30 Jahre, dass diese Art von Training, was auch sehr gelenkschonend ist, weil du ja mit sehr, sehr wenig Gewicht arbeitest, die besten Erfolge in Sachen Figur gebracht hat. Und das, obwohl ich schon auf einem verhältnismäßig hohen Niveau bin. Das ist jetzt nochmal so eine Art Werbung für diese Art von Training, dass man das selber mal austesten kann. Gibt es ein Video dazu, ich lasse es verlinken. Meine gezielte Frage ist aber, ob du Erfahrung damit hast, ob diese Art von Tabata-Krafttraining, nicht Ausdauer, auch einen Einfluss auf die VO2 Max haben kann.
Ja, immer, weil du hast ja parallel dazu in diesen kurzen Zeiten hast du immer eine Reaktion des Pulses auf deine Belastungssituation.
Und die ist teilweise enorm.
Die ist einfach hoch, ne? Das heißt, also je nachdem, was man gerade für eine Übung macht, wenn du Squats Deadlifts machst, Lunges machst oder Deadlifts machst, dann ist da natürlich viel Muskulatur am Arbeiten und je mehr Muskulatur arbeitet, desto höher wird die Anpassung auch im Puls sein.
Okay, also eine Trainingsart, die ich ganz klar empfehlen kann. Ja. Gibt es neben dem Sport noch andere Dinge, die man beachten sollte, um VO2 Max zu steigern?
Was sind so die kleinen Sachen, die man noch verändern kann, ist tatsächlich Atemvolumen optimieren. Also wir sehen immer noch viele Menschen, die nicht so gut sind, was die Lungenfunktion angeht. Und da auch gerne mal irgendwie beim Hausarzt vorsprechen, ob der mal das Lungenvolumen messen kann, um zu sehen, wie stehe ich denn da. Und ganz viele kriegen einfach die richtige Muskulatur nicht angesteuert, dass man einfach nicht über das Zwerchfell atmet und den Bauch atmet, sondern halt immer noch sehr, sehr viel durch die Rippen atmet. Und da kann man was verändern, auch mal eine Ausdauereinheit machen, wo ich nur durch die Nase atme, was auch schräg ist, dass ich meine Atmung ökonomisiere, indem ich einfach mal nicht durch den Mund atme und mich dazu zwinge, durch die Nase zu atmen. Da gibt es auch viele Experten, die da mittlerweile sehr pedantisch sind, dass wir Ausdauereinheiten mit einer Nasenatmung kombinieren und dann aber auch mit Atemwegstrainern atmen. Das heißt, ich habe so einen Atemwegswiderstand, dass ich mit einer Maske mich fortbewege oder in Ruhe das mache und gegen einen Widerstand anatme, um halt die ganze Atemmuskulatur auch zu trainieren. Und das sind so die kleinen Kniffe, die man dann hinkriegt. Ne? Also Belastungsform mal ändern, für dich, vom Rad runter auf Ruder oder Assaultbike oder aufs Laufband. Dann Kraftkomponenten integrieren, Atemwege trainieren. Und natürlich, das Ganze wird nur dann funktionieren, wenn ich meinen Schlaf im Griff habe und einigermaßen clean auch esse.
Was bedeutet clean essen, gerade in Bezug zur VO2 Max? Gibt es da Parameter, die man beachten sollte? Kohlenhydratmenge, Proteinmenge, zum Beispiel sowas.
Genau, also ich würde immer starten mit der Proteinmenge. Je intensiver ich Sport mache, desto weiter muss ich mich entfernen von der Ernährungsempfehlung der DGE. Ja. Denn die ist ja einfach diese 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Ist natürlich.
Das ist für Scheintote gedacht.
Das ist für Menschen gedacht, die halt nicht so super körperlich aktiv sind. Und es geht dann halt dementsprechend nach oben bis auf 1,5-2 Gramm. Weil wir natürlich auch immer nicht wissen, wie viel davon kommt denn im Magen-Darm-Trakt überhaupt ins Blut rüber, damit es dem Körper zur Reparatur und Anpassung zur Verfügung steht. Und dann lieber mal ein bisschen mehr reinschmeißen. Und dann wird es auch schon aufwendiger, weil ich, wenn ich mit einem hohen Körpergewicht starte, dann muss ich auch nicht nur 3 Mahlzeiten futtern, sondern muss ich auch 4 Mahlzeiten futtern, um überhaupt auf diese Eiweißmenge zu kommen. Denn ich kann alle 3-4 Stunden aus dem Magen-Darm-Trakt überhaupt nur 30 Gramm Eiweiß überhaupt aufnehmen. Und dann wird es schon auch so ein bisschen aufwendiger mit dem Kalkulieren des Eiweißbedarfs.
Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu, ob man wirklich nur 30 aufnehmen kann. Da gibt es die Experten, sagen, das ist totaler Quatsch. Und andere sagen, doch, genau so ist es. Ist immer ganz schwierig, wo liegt die Wahrheit. Aber das über den Tag zu verteilen, ist ohnehin wahrscheinlich deutlich einfacher, was die Menge betrifft. Weil 30 Gramm Protein in einer Mahlzeit, das hört sich jetzt nicht so viel an, Aber das ist gar nicht mal so wenig, was man da an Essen in sich reinschaufeln muss.
Und wir haben früher auch mit im Spitzensport haben wir so Eiweißshakes gemacht mit 30 Gramm Eiweiß. Da sind wir mittlerweile drüber gegangen. Wir machen jetzt 40 Gramm Eiweiß in die Shakes rein, weil wir halt einfach wissen, dass nicht alles bio verfügbar ist. Ne? Das heißt, es landet ja auch immer noch wieder ein Teil davon im Stuhlgang. Und dann schmeißen wir einfach ein bisschen mehr in den Tank rein und hoffen, dass dann maximal das aufgenommen wird.
Klasse. Ich fasse nochmal zusammen. Den VO2 Max zu messen kann sehr kostengünstig und einfach sein. 6 Kilometer Lauf- oder Gehtest. Dann
6 Minuten.
Ich bin bei den Kilometern wie beim Cooper vorhin. Nein, man sollte 6 Kilometer in 6 Minuten schaffen. Das wäre sensationell.
Nee, ist klar. 6 Kilometer in 6 Minuten, da musst du Auto fahren. Das war nicht langsam.
Ja. Genau. Also 6 Minuten Gehtest, maximale Kilometerzahl oder Meterzahl erreichen. Cooper-Test genau das gleiche auf 12 Minuten Dauer. Ja. Dann hat man schon mal eine gute Einschätzung. Ich verlinke, wie gesagt, solche Tests dann in die Shownotes, in die YouTube-Folge. Dann vielleicht einmal eben auch am besten mit einem Profi wie dir an der Seite seinen persönlichen, seinen individuellen Maximalpuls testen und eben dann vielleicht noch einen coolen Trainingsplan dazu zu bekommen, dass man eben die Zeit, die man aufwendet, maximal gut nutzen kann. Das halte ich für eine Einmalinvestition für sehr wertvoll. Nochmal zurück zum Testen, zu einer Smartwatch wie eine Apple, eine Garmin, es gibt noch viele andere Uhren, Polaruhr natürlich auch und noch andere. Können auch sehr gut dazu sein, den Wert herauszufinden, um einen Ausgangspunkt zu haben und dann vielleicht, in welchen Abständen kann man das dann eigentlich machen? Wie oft sollte man so einen VO2-Max-Test machen?
Also die Smartwatches machen das ja ständig im Hintergrund.
Machen ständig, ja, stimmt, klar.
Also da sieht man einfach wunderbar auch die Jahreskurve, wenn man aktiver ist, wenn man nicht so aktiv ist. Das ist wie so ein TÜV-Siegel. Also ich glaube, dass das einmal alle 2 Jahre irgendwie Sinn macht, wenn ich Ausdauerziele verfolge, biete ich den Menschen das maximal 2-mal im Jahr an. Also, okay. öfter sehe ich da keinen Sinn drin. Man kann mit den anderen Sachen, die günstig sind, sehe ich genauso gut, ob mein Training funktioniert oder nicht.
Mhm. Okay. Super. Dann das Training für Beginner, das wäre dann pro Woche vielleicht einmal eine längere Zone 2 Einheit, also
die müssen trotzdem auch die Beginner müssen bei mir irgendwie niederschwellig irgendwelche Hampelmänner machen oder Squats machen als 4x15 Sekunden Belastungsintervall und eigentlich müssen auch die Frauen bei mir alle wieder Seilspringen lernen, weil ich das halt auch eine super Osteoporose-Prophylaxe finde. Oh, und das passt einfach perfekt damit rein in diesen Dreiklang. Für Sprintbelastung ist Seilspringen auch super geeignet.
Mit Krafttraining geht es ebenfalls, die VO2 Max nach oben zu bringen, vielleicht mit diesem vorhin von mir empfohlenen Tabata-Protokoll. Ja. Für jemanden, der schon ein bisschen fitter ist, der darf auch gerne mal die Gerätschaften wechseln, also die Übungsabfolge wechseln sozusagen. Und was Ernährung betrifft, Schlaf kommt immer vor allem anderen. Dann kann man erst wirklich loslegen, das Thema in Angriff zu nehmen. Proteinreiche Ernährung als Grundlage ist ebenfalls wichtig. Vielleicht noch ein bisschen Atemtraining machen vorhin. Das mit der Nasenatmung geht natürlich nur in einem niedrigschwelligen Bereich. Das ist völlig klar. Sobald der Mund als Hilfe mitgenommen wird, weiß man, okay, für der Grundlagenausdauer bin ich in einem etwas zu hohen Belastungsbereich. Und das war so eine super kurze Zusammenfassung von diesem, wie ich finde, sehr interessantes Gespräch. Lieber Lutz, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr auch gerne. Deine Kontaktdaten werde ich natürlich verlinken, falls jemand eben mal direkt zum Profi gehen möchte. Und meine allerletzte Frage ist, wo liegt deine persönliche VO2 Max? Mit 53 Jahren.
Genau, ich bin nahe bei dir. Ich bin derzeit bei einer knapp 49. Und die schwankt je nachdem, wie ich mich denn auch mal motiviere, auf irgendwas hinzutrainieren. Denn ich mache irgendwie jeden Tag irgendwas. Aber ich laufe natürlich morgens als Stressbewältigung und als Start in den Tag. Und was ich halt zu selten mache, ist wirklich diese hochintensiven Sachen. Ich spiele immer noch Basketball, da habe ich so ein bisschen diese Sprintbelastung mit dabei. Aber ich versuche diese über 45 VO2 Max so lange wie möglich zu verteidigen. Mhm.
Ganz wichtiger Punkt. Genau das mit ins hohe Alter reinnehmen. Ich sage immer, die VO2 Max ist einer der ganz wichtigen Lebens- und Renten- und Gesundheitsversicherungen, die man sich selber machen kann.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Bis dann, tschüss. Ciao.